Dann herzlich willkommen zur Klasse 9 von SCI Kurs 5. Und wir starten wie immer mit den Prayers.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses Juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Leben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Leben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Leben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Vielen Dank. Ich bin heute schon, als ich hier reinkam, angesprochen worden, dass die Klasse heute ja so gruselig wäre, weil wir über die 5 schlimmsten schändlichen Taten oder die 5 abscheulichen Taten reden werden. Und ich wollte einfach nochmal den großen Bogen schlagen, worum es in diesem Kurs überhaupt geht. Dieser Kurs ist ein Empowerment-Kurs und ihr bekommt hier die Informationen dafür, was ihr tun könnt, um euer Leben großartig zu machen. Und dazu gehören eben auch Informationen über die Dinge, die ihr besser nicht tun solltet, wenn ihr euer Leben großartig machen wollt, weil die eben Folgen haben, die weniger angenehm sind. Und deswegen haben wir die 10 Virtues, die 10 Tugenden besprochen und damit verbunden auch die 10 Nicht-Tugenden. Und heute sprechen wir über 5 Taten, wenn man die begeht, führen die dazu, dass man im nächsten Leben als Höllenwesen wiedergeboren wird. Das ist jetzt nicht so, dass man sich das vorstellen sollte wie bei Dante. Und es ist genauso, dass man es sich vorstellen sollte wie bei Dante. Venerable Phil sagt immer, das hier ist ein Arm. Und dieser Arm, der hat ein paar Haare und Sommersprossen, der hat 5 Finger und ich sehe den, ich nehme den wahr als den Arm eines Menschen. Aber das ist eine Wahrnehmung, die kommt natürlich von meinen Samen. Genau, also dieser Arm, der kommt von mir. Und es braucht aufgrund der Tatsache, dass es eine Wahrnehmung ist, die ich habe, auch nur eine Veränderung der Wahrnehmung, dass daraus die Pfote eines Tiers oder eben der gequälte Arm eines Höllenwesens wird. Das ist alles abhängig von unseren Samen. Deswegen stellt euch die Höllen vor als real und als figurativ gleichzeitig. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, aber wir reden ja hier über 6 Arten von Lebewesen, die es gibt. Und die Höllenwesen sind genauso real wie wir. Venerable Phil sagt auch immer, in dem Raum, in dem wir uns jetzt hier befinden, würden wir nur in der Lage sein, durch die Samen, die wir besitzen, Tiere zu sehen. Aber zum Beispiel sehen die meisten von uns keine Hungergeister, aber dieser Raum ist voll davon. Und genauso ist dieser Raum auch voll von Höllenwesen, die wir bloß nicht sehen können. Die haben in dem Moment, wir sitzen hier, haben ein Teaching und hören diese wunderbaren Dinge und haben die Samen dafür, für die wir hart gearbeitet haben und die sehr, sehr besonders sind. Und im gleichen Raum existiert auch die Hölle und Höllenwesen erleben hier die schrecklichsten Dinge. Und es ist eine Wahrnehmung, die wir haben aufgrund unserer Samen und alle diese Wahrnehmungen sind real. Insofern wenn wir heute von diesen fünf abscheulichen Taten oder schlimmsten schändlichen Taten reden, dann ist wichtig zu wissen, dass diese Taten, wenn man sie begeht, zu einer direkten Wiedergeburt als Höllenwesen führen, ohne dass dazwischen irgendeine andere Art von Wiedergeburt erfolgt. Also man kann nichts anderes werden nach Beginn dieser Taten als ein Höllenwesen. Sprich, die Samen, die dadurch gepflanzt werden, verursachen einen direkten Eintritt nach unserem Tod in die Wahrnehmung eines Höllenwesens. Und diese fünf führen zu, es gibt ja unterschiedliche Höllen, da gibt es auch einen speziellen Kurs dafür, in dem die alle erklärt werden, und da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Aber es gibt auch von diesen schrecklichen Orten einige, die am allerschrecklichsten sind, und diese fünf Taten führen dahin. Und eine davon führt in die allerunterste Hölle, und die heißt Hölle ohne Unterlass, weil die Wesen, die diese Wahrnehmung haben, deren Samen ihnen diese Wahrnehmung aufzwingen, erleiden ohne Unterlass die allerfürchterlichsten Qualen. Die haben nicht eine Sekunde Erholung davon. Deswegen heißt die Hölle auf Englisch No Respite, also zu Deutsch überhaupt ohne jegliche Erholung, ohne jeglichen Unterlass. Warum sprechen wir über diese Dinge? Es ist einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir eine Wahl haben durch die Dinge, die wir tun, und dass diese Wahl unausweichlich ist. Es gibt ja drei Sorten von Erfahrungen, die wir durch unsere Samen pflanzen können. Und zwar sind es eben Dinge, die in diesem Leben reifen. Wir bemühen uns auch mit den guten Dingen, die wir tun, sie so zu pflanzen, dass sie in diesem Leben reifen. Samen können im nächsten Leben reifen, und Samen können drittens in einem der übernächsten Leben reifen. Und die Samen für die fünf Taten, über die wir heute sprechen, reifen unausweichlich im nächsten Leben. Aber auch in diesem Fall gibt es nach dem Tod einen Übergang durchs Bardo. Das ist ja dieses Zwischenreich, in dem wir uns zwischen den Geburten befinden. Und da haben die Wesen schon den Körper, den sie im nächsten Leben haben werden, angedeutet. Die Form ist schon da, und nach diesem Bardo werden Menschen, die diese fünf Taten begangen haben, dann eben auf jeden Fall als Höllenwesen wiedergeboren. Gehen wir sie kurz durch. Ich sage gleich voraus, dass wir sie jetzt einfach nacheinander durchgehen. Das ist aber noch nicht die Reihenfolge der Schwere, da kommen wir später nochmal dazu. Die erste abscheuliche, schlechte Tat ist, die eigene Mutter zu töten. Da gibt es im Reading auch recht spezifische Erklärungen drüber. Ich erzähle euch das auch gleich jetzt schon mal, weil manche davon ein bisschen seltsam sind und ich da auch erstmal mich ein bisschen schlau machen musste. Spannend ist, dass schon vor 2500 Jahren oder vor 2000 Jahren, als das Abhidharma entstanden ist, über Leihmutterschaft gesprochen wurde. Die Mutter, die hier gemeint ist die Mutter, von der der Embryo kommt, nicht die Mutter, die das Kind austrägt. Spannend ist auch im Reading, also in der Lektüre, wenn deine Mutter das Geschlecht wechselt und ein Mann wird und du sie umbringst, dann gilt das auch als Töten der Mutter. Das hat Synam ja auch schon mal erzählt, dass offensichtlich im frühen Indien, im frühen Tibet, das gar nicht so selten passiert ist, dass man sein Geschlecht gewechselt hat. Ich habe mir dann immer überlegt, wieso es dann überhaupt noch Frauen gegeben hat, weil es ja damals wirklich viel, viel besser war, ein Mann zu sein. Aber offensichtlich das war damals für Frauen nicht so einfach. Aber offensichtlich konnte man das sogar mehrmals hintereinander machen. Und nach dreimal durftest du dann nicht mehr als Mönch ordiniert werden. Ja, also bei den Ordinationsregeln gibt es im Buddhismus auch eine Regel, wenn du mehr als dreimal dein Geschlecht gewechselt hast, dann ist leider nicht möglich, dass du noch Mönch oder Nonne wirst. Nur, dass ihr vorbereitet seid, wenn ihr das lest. Das kommt uns heute sehr seltsam vor, aber anscheinend war das damals so. Ja, ne? Ja. In der Klasse die Geshe-la gegeben hat, wird er gefragt, und was ist, wenn deine Mutter im Kindbett stirbt, also du wirst geboren und deine Mutter stirbt während der Geburt, ist das dann eine abscheuliche Tat? Und dann hat Geshe-la gesagt, nein, die Lebendgeburt, also die Geburt nicht mit Ei oder nicht durch Ei, ist im Buddhismus eine weniger gute Sache. Also es ist besser, als Ei geboren zu werden, weil die Lebendgeburt die Mutter sehr, sehr schmerzt. Aber das Kind hat nicht die Motivation, die Mutter zu töten. Und deswegen gilt es nicht als abscheuliche Tat. Da gehen dann halt sehr traurige Samen auf, aber das gehört nicht in diese Kategorie. Nächste Frage in der Klasse war, was ist bei Sterbehilfe, wenn deine Mutter liegt im Sterben und du willst ihr Leiden erleichtern? Da haben wir in der Klasse auch schon mal drüber gesprochen, dass das im Buddhismus etwas ist, was abgelehnt wird. Geshe-la sagt, man muss damit sehr, sehr achtsam umgehen. Es ist sehr wichtig, dass man dem Menschen, wenn er stirbt, dabei hilft, möglichst wenig Schmerzen zu haben, aber du sollst seinen Tod nicht herbeiführen. Schwierig, sagt er, ist auch, wenn es eine klassische Behandlung gibt und du jemanden davon abrätst und ihm sagst, er soll irgendwelche alternativen Heilmethoden probieren statt der klassischen Bestrahlung und der Chemo. Er sagt, es ist nicht einfach. Da muss jeder für sich selber den richtigen Weg finden. Aber wenn du tatsächlich Sterbehilfe leistest, dann ist es sehr nah an diesen 5 abscheulichen schlechten Taten bei deiner Mutter oder, wie wir dann auch noch sehen, bei deinem Vater. Für den gilt im Prinzip das Gleiche. Das ist die zweite abscheuliche schlechte Tat. Auch da gelten die gleichen Regeln, die wir vorhin gesagt haben. Der adoptierte Vater ist es nicht. Also der Adoptionsvater ist es nicht, sondern es ist der Vater, von dem der Same kam. Das ist der Vater, von dem wir hier sprechen. Wobei es natürlich auch eine schlimme Tat ist, wenn du deinen Adoptivvater umbringst und sicherlich auch nicht unbedingt eine Wiedergeburt in irgendeinem schönen Reich verursacht. Das dritte ist einen Ahat töten. Ein Ahat ist im tibetischen Dra Khompa. Dra ist der Feind. Und mit Feind ist hier gemeint die Unwissenheit und die 5 großen Geistesgifte, also die alle Neid, Wut, Hass, Stolz, Ärger, die sind unsere Feinde und der Ahat hat diese Feinde zerstört. Wenn man alle Geistesgifte eliminiert hat, erreicht man Nirvana und der Ahat ist sehr weit auf diesem Weg und wenn man ihn tötet, ist es eine der 5 abscheulich schlechten Taten. Die vierte der 5 abscheulichen Taten ist eine Spaltung in der Sangha hervorrufen. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal im Vergleich zu den anderen 3 nicht so schlimm. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist es so eine schreckliche, abscheuliche Tat? Wir werden später sogar sehen, dass es die allerschlimmste von allen ist. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Wer das begeht, wird ganz sicher in der alleruntersten Höhle, dieser Hölle No Respite, also ohne Unterlass wiedergeboren. Es ist aber in unserer Zeit unmöglich, diese abscheuliche Tat zu begehen. Und ich erkläre euch jetzt auch gleich, warum. Es gibt bestimmte Regeln dafür, dass dieser Fall eintreten kann und das kann nur zu Lebzeiten eines Buddha passieren und soweit wir das wissen, ist im Augenblick kein Buddha hier auf der Erde in seiner Emanationsform. Deswegen können wir diese Tat nicht begehen. Es gibt verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit es begangen werden kann. Es kann nicht begangen werden, wenn der Buddha gerade erst angefangen hat zu lehren, weil da alle Menschen noch, alle seine Schüler noch total begeistert sind und noch ganz erfüllt sind von den wunderbaren Dingen, die er lehrt und weil sie noch sehr damit beschäftigt sind zu lernen. Da gibt es keine Zeit und auch keine Gedanken dafür. Am Anfang ist alles spannend, dann kommt aber eine Zeit, also die Schriften sagen so nach ungefähr nach 12 Jahren, dass man alles schon mal gehört hat und man sitzt dann in den Kursen und das Geschela sagt, man sollte es auch bitte mit dem Appellrohr hören, wenn das gesagt wird. Sitzt in den Kursen, hört sich das alles an und denkt sich, ja, das habe ich jetzt alles schon mal gehört. Und die Leute fangen an, das Praktizieren zu vergessen und ruhen sich aus auf ihrem Wissen, wie der Drache auf seinem Schatz, und bringen es nicht in die Welt, lehren es nicht. Und das ist dann die Zeit, wo es das Dharma anfängt, ein bisschen zu degenerieren. In den Schriften heißt es wie Butter auf Leder. Es wird dann so, saugt sich so voll, dass es lapprig wird und bricht. Das ist eine gefährliche Zeit. Bei der Verbreitung entstehen dann Fehler und Verfälschungen und der eine oder andere denkt, er kann seinen eigenen Teil dazu fügen. Und das ist die beste Art und Weise, wie man erreicht, dass das Dharma stirbt. Das Abhidharma Kosha sagt auch, dass bei dem Verschleiß von Dharma es eines Tages dann aus unserer Welt verschwinden wird, weswegen wir uns so viel Mühe geben, das Dharma weiterzugeben. Das heißt also, du lernst es, du wendest es an, du meditierst drüber, du praktizierst es und dann wirst du selber Lehrer und gibst es weiter. Und zwar genauso, wie deine Lehrer es dir weitergegeben haben. Eine Sangha kann auch nicht gespalten werden am Ende der Emanation des Buddha, wenn er seine Emanation zurückzieht. Das sieht für seine Schüler dann so aus, als würde er sterben. Ein Buddha kann nicht sterben, er zieht dann einfach seine Emanation zurück und für uns sieht es dann so aus, dass er nicht mehr da ist. Das gilt übrigens für alle unsere Lehrer. Wenn wir die Samen nicht mehr dafür pflanzen, dass sie bei uns sind, werden sie gehen, sie werden in ein anderes Land reisen, sie werden sterben, wir werden auf einmal keine Kurse mehr haben. Es ist also ganz wichtig, dass man seinen Lehrer immer wieder pflanzt. Und der Buddha ist genauso, am Ende seines Lebens gehen die Samen seiner Schüler zu Ende, dafür ihn zu sehen und dann zieht er seine Emanation zurück. Und in der Zeit kann eine Sangha auch nicht gespalten werden, weil alle viel zu traurig sind und weil den Schülern klar wird, wie kostbar das Leben ist und wie wichtig es ist, zu praktizieren und genau den Dingen zu folgen, die der Buddha sie gelehrt hat. Eine Spaltung kann auch nicht erscheinen, solange die gesamte Sangha an einem Ort ist. Das heißt, weil die Strahlkraft des Buddha so groß ist, dass sowieso niemand sich auch nur andeutungsweise auf jemand anderen einlassen würde. Es müssen also mindestens schon 2 Räumlichkeiten sein, in denen sich die Sangha aufhält. Sie kann nicht passieren, bevor nicht das große Paar da ist. Das große Paar sind 2 fortgeschrittene Schüler des Buddha, die sehr weise sind und die diese Spaltung dann innerhalb von 24 Stunden wieder heilen. Auf Englisch heißen sie das Supreme Pair, das hohe Paar oder das edle Paar. Einer von ihnen wird die Spaltung, wie gesagt, innerhalb von 24 Stunden heilen. Die Spaltung entsteht so, dass ein Mönch eine These oder eine Anweisung für eine bestimmte Sache in die Welt bringt und behauptet, er hätte Recht und der Buddha hätte Unrecht und dann werden ihm einige folgen. Das heißt, es müssen mindestens 9 Mönche dafür vorhanden sein. 4 müssen sich abspalten, die anderen 4 müssen das andere glauben und einer muss der Spalter sein. Der Mönch, der die Spaltung herbeiführt, muss ein vollordinierter Mönch sein. Und das heißt, es muss ein außerordentlich charismatischer Mensch sein. Jemand, der super beliebt ist, der super belesen ist, der super gut aussieht. Also das heißt, a very sweet appearance, eine ganz wunderbare, liebevolle, besondere Ausstrahlung haben, weil sonst würde er die Mönche gar nicht verführen können. Die verführt werden, heißen in den Schriften Kinder. Und damit sind, wie wir ja jetzt inzwischen schon wissen, Menschen gemeint, die Leerheit noch nicht direkt gesehen haben. Niemand, der Leerheit schon direkt gesehen hat, kann in der Sangha-Spaltung betroffen sein, denn wer Leerheit direkt gesehen hat, weiß, dass der Buddha die absolute Wahrheit gesprochen hat und lässt sich nicht mehr auf andere Dinge ein. In der Lektüre gibt es ein Beispiel aus der Lebenszeit von Shakyamuni Buddha, der Buddha von vor 2500 Jahren, auf den wir uns auch immer wieder beziehen. Da ist die Spaltung durch Devadatta verursacht worden damals. Und Devadatta hat 5 Regeln aufgestellt, wie Erleuchtung zu erlangen sei. Und zwar hat er gesagt, also du sollst die Verwendung geronnener Milch aufgeben, sprich kein Joghurt mehr essen. Du sollst die Verwendung von Fleisch aufgeben, von Salz. Du sollst die traditionelle Flickenhube aufgeben und du sollst dich in Tempeln im Innern von Städten nur noch aufhalten und dann erreichst du Erleuchtung. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Und das hat aber damals eher behauptet und die Sangha war gespalten und so ist das eingetreten. Eine solche Spaltung, über die wir hier sprechen, die zu diesen 5 abscheulichen schlechten Taten gehört, dauert nur 24 Stunden, das habe ich schon gesagt. Und diese 24 Stunden sind eine fürchterliche Zeit für alle Lebewesen, nicht nur für Menschen, sondern auch für die Vergnügungswesen, für die Bardo-Wesen, für die Tiere, für alle. In der Zeit kann niemand mehr meditieren. Niemand kann eines der großen Ziele erreichen, sprich Nirvana oder Buddhaschaft. Es sind keine Einsichten und Erkenntnisse möglich. Du kannst nicht lernen. Und alle Menschen sind in ihrer spirituellen Entwicklung behindert. Und deswegen ist es auch mit die schlimmste der abscheulichen schlechten Taten, weil sie das Leben der gesamten Welt beeinträchtigt in dem Moment. Das wird dann nach 24 Stunden von einem des großen Paars wieder aufgelöst und dann ist die Sangha wieder geeint. Zu dem Punkt, den kann man jetzt einfach so stehen lassen. Man könnte sich jetzt auch recht entspannt zurücklesen und sagen, ja, das kann ich ja sowieso nicht begehen. Nach dem, was die Ulrike jetzt alles erzählt hat, da brauche ich jetzt gar nicht mehr richtig zuhören. Ich möchte an der Stelle ganz einfach so ein bisschen auf unsere Sangha eingehen, weil klar können wir diese Missetat, diese Tat nicht begehen. Aber wir haben auch eine Sangha und die Sangha ist unsere Karma-Schule, unsere Gewissensschule, unsere Ethikschule. Und in dem Zusammenhang würde ich gern das Prinzip der konzentrischen Kreise einfach nochmal in den Raum stellen. Ich wiederhole es auch nochmal, wir haben schon drüber gesprochen. Wenn in der Mitte des konzentrischen Kreises die absolute abscheuliche Tat der Sangha-Spaltung ist, dann geht es in Kreisen nach außen und die Kreise werden immer weiter und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du in deiner Sangha bist und da ist dieser Mensch, der dich so unglaublich aufregt, weil er irgendwas macht, was du die ganze Zeit total dämlich findest und mit dem möchtest du absolut nichts zu tun haben. Und wenn wir jetzt hier über dieses Thema sprechen, dann ist einfach meine Aufforderung, wenn ihr eure Meditationen macht, mal zu schauen, wie schaut denn das in unserer eigenen Sangha aus? Das ist eine Gruppe, die für uns alle unglaublich wichtig ist. Wir sind hier füreinander da, um uns gegenseitig weiterzuhelfen in unserer Entwicklung. Und jeder von uns ist der Lehrer des anderen und jeder von uns ist Buddha für den anderen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, sich genau anzuschauen, was passiert denn da, wenn nicht der oder die gerade aufhört. Ich weiß noch, als ich ganz am Anfang angefangen habe, vor 4 Jahren, da hat mich das so endlos aufgeregt, wenn in den Klassen mit Venerable Phil Leute immer wieder zwischendurch irgendwelche dämlichen Fragen gestellt haben, die nichts damit zu tun hatten, mit dem, was überhaupt gesprochen wurde. Und dann hat es am allermeisten hat's mich aufgeregt, wenn dann irgendwelche psychologischen oder parapsychologischen oder andersartig esoterischen Vergleiche angestellt wurden. Also ich mache das immer so und so und im Buddhismus ist das so und so und das ist doch jetzt, wie kann denn das sein? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das hat mir wahnsinnig gemacht. Ja. Und da gab es auch einen Speziellen, der das mit Fleiß gemacht hat. Ich saß dann immer und ich habe mir die Finger in den Kopf gedacht, ach, das geht gar nicht. Bis mir dann irgendwann mal klar geworden ist, wo kommt denn der her? Ich habe ja nur Phil gepflanzt, das war gut, aber ich habe auch ihn gepflanzt. das sind meine Samen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe kriminalistisch nachverfolgt, wo diese Samen herkommen. Und ich habe einen Beruf, in dem ich mit Menschen zusammen bin, die mir Dinge erklären müssen zu ganz spezifischen technischen Themen. Also ich bin technische Texterin und dann sitze ich da und ich mache das Gleiche mit meinen armen Kunden. Ja, ich quäle die mit lauter Fachfragen aus verwandten Gebieten und das wollen die überhaupt nicht beantworten. Und in dem Fall ist das auch überhaupt nicht relevant für das, was ich von denen kriege. Und dann ist mir klar geworden, wo ich das gepflanzt habe und ich habe dann auch schleunigst damit aufgehört. Und jetzt ist das nicht mehr. Also jetzt gibt es nur noch gute Fragen. Das habe ich sehr gut gepflanzt. Aber ich erzähle euch das deswegen, weil ich euch einladen möchte, einfach nochmal zu schauen. Deine Brüder, deine Schwestern in der Sangha sind die Menschen, die dir am besten und am meisten helfen können, weiterzukommen. Du hast zwar deine Heimbuddhas, also deinen Partner, deine Kinder, deine Eltern, in der Arbeit hast du deine Arbeitsbuddhas und das ist alles wunderbar, denen kannst du ganz viel ausprobieren und mit denen kannst du ganz super pflanzen, aber deine Sangha-Brüder und Schwestern geben dir Hilfe auf deinem Weg und denen kannst du Fragen zum Dharma stellen und das ist ein heiliger Ort. Und deswegen möchte ich euch einfach einladen, jetzt wo wir über dieses Thema sprechen, auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, auf euren eigenen konzentrischen Kreis und zu schauen, wo ihr da noch ein bisschen liebevoller werden sollt. Geshe-la gibt da auch einen guten Tipp. Er sagt, die Person, die das jetzt, denk dir doch einfach, das ist deine Mutter. Wie würdest du in dem Fall mit deiner Mutter umgehen? Würdest du die einfach an der Seite liegen lassen und versuchen, möglichst sie zu vermeiden? Oder würdest du einfach schauen, dass du irgendeine Methode findest, wie du da Verbindung schaffen kannst? Und das ist das, was ich euch einfach heute gerne zusätzlich zu den Meditationen, die ihr sowieso für die Klasse macht, mitgeben möchte. Die fünfte abscheuliche schlechte Tat ist mit feindlicher Absicht das Blut eines Buddhas vergießen. Da gibt es auch eine Diskussion dazu in der Lektüre. Kann denn ein Buddha überhaupt verwundet werden? Ist es überhaupt möglich, dass er so viel Leid empfindet? Da gibt es verschiedene Erklärungen dazu, je nachdem, welchen Hut wir aufhaben. In der klassischen Lektüre gibt es eine Geschichte, in der der Buddha von seinem Halbbruder, der entsetzlich eifersüchtig auf den Buddha war, mit einem Katapult angegriffen wird und das Katapult trifft den Buddha am Fuß und gibt ihm da, verursacht eine Wunde an seinem Fuß und er blutet. Das ist in den Hinayana-Schulen als Beispiel belegt. Die Mahayana-Schule sagt, man sollte das im übertragenen Sinne sehen, denn Buddha, wenn er blutet, stimmt er dem zu, um uns zu lehren. Ein Buddha zu töten ist unmöglich. Deswegen ist in dem Fall, um die Frage gleich vorzubeugen, warum ist einen Buddha töten, nicht unter den fünf abscheulichen schlechten Taten, das ist nicht möglich. So. Im Zusammenhang mit dem Thema der Sangha auch nochmal das, was Holger euch auch schon in der vorherigen Klasse gesagt hat, dazu gehört auch die Sanghas anderer Religionen, ja, da können auch, selbst wenn wir jetzt Buddhisten sind und manche Dinge in der Kirche anders sehen, dann heißt es trotzdem, dass wir das respektieren, was in den anderen Traditionen heilig ist, sehr achtsam im Umgang mit all diesen Dingen sind. Ich habe Venerable Phil mal gefragt, meine Familie ist sehr protestantisch, ich war auch lange sehr protestantisch und meine Eltern gehen immer zum Abendmahl und als ich erst Buddhist geworden bin, dann habe ich gedacht, das geht nicht mehr und bin nicht mehr mitgegangen und das hat meine Eltern sehr traurig gemacht, weil sie halt gedacht haben, dass ich jetzt wirklich auf einem ganz schlechten Pfad unterwegs bin. Und dann habe ich Venerable Phil gefragt, wie das denn überhaupt ist, kann man denn als Buddhist auch noch zum Abendmahl gehen und Venerable Phil sagte, well, Geshe Michael and I go to Holy Communion. Und dann hat er also erzählt, dass Geshe-la und er selbst auch zum Abendmahl gehen und dass das sogar eine sehr, sehr wunderbare Tradition ist, um einfach sich auch ganz nah an das Heilige anzunähern und sich vorzustellen, dass man ganz nah an diesen Dingen dran ist und sie in einem drin sind. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ist es denn so schlimm? Warum sind diese Taten so schlimm? Warum ist es das Töten der Mutter und des Vaters schlimmer, als wenn ich jetzt meinen Chef umbringe oder meinen Partner? Und auch dazu gibt es im Abhidharma eine Erklärung. Es gibt immer zwei Gründe, warum diese Taten so schrecklich sind. Wir fangen an mit Mutter und Vater. Bei denen ist es deswegen so schlimm, weil sie uns diesen kostbaren Körper gegeben haben. Deswegen auch immer die Geburtsmutter oder die genetische Mutter und der Geburtsvater, der genetische Vater, die haben uns diesen Körper gegeben und dieser Körper versetzt uns in die Lage, in diesem Leben alle diese großartigen Dinge zu tun, die uns zur Erleuchtung bringen. Und bei den anderen drei Fällen geht es um außergewöhnliche Objekte. Sowohl der Buddha als auch die Sangha als auch der Arhat sind außergewöhnlich hohe und heilige Objekte. Darüber haben wir auch schon gesprochen, als wir darüber gesprochen haben, was Karma verstärkt. Positive Dinge an diesen Objekten ausgeübt sind besonders kraftvoll, sind die Flugzeuge, die als erste auf der Startbahn starten, wenn wir gute Samen pflanzen. Und genauso sind natürlich dann diese schrecklichen Taten an diesen außergewöhnlich hohen Objekten besonders schlimm. Bei beiden gibt es zwei Gründe, warum diese Taten so schlecht sind. Das eine ist, dass du, wenn du deinen Vater und deine Mutter tötest, deine eigene Buddhaschaft ablehnst, weil du nicht würdigst, dass sie dir den Körper gegeben haben, mit dem du deine Buddhaschaft erlangen kannst. Du hast im Prinzip dein Karma auf deine Eltern projiziert, die ja im Prinzip leer sind und willst sie töten. Und wenn du sie dann tötest, eliminierst du deinen eigenen Weg hin zur Buddhaschaft. Und das ist eine abscheuliche Tat, die dazu führt, dass du im nächsten Leben mit dem Körper eines Höllenwesens geboren wirst und entsetzliche Qualen erleiden musst. So lange, bis es eben vorbei ist. Wir sprechen da gleich auch nochmal drüber, wie lange sowas dann dauert. Also, zurückweisen der eigenen Buddhaschaft, wenn du deine Eltern tötest, du weißt die kostbare Schenkung des Lebens zurück und du erkennst nicht den Wert dessen an, was deine Eltern getan haben. Und dann das Zweite, die Eliminierung. Du tötest deine Eltern und damit auch das ganze Konzept der Buddhaschaft. Bei den außerordentlichen Objekten Buddha, Sangha und Arhat ist es das Gleiche. Sie sind so heilig, dass alles, was man ihnen gegenüber tut, in der Wirkung vervielfacht wird. Wie ich es gerade gesagt habe, die Flugzeuge starten als erste und fliegen am weitesten. Auch hier haben wir Zurückweisung und Eliminierung. Bei der Sangha kommt jetzt noch dazu, also gehen wir mal in die Schwere der Taten. Ich habe vorhin schon gesagt, die Spaltung der Sangha ist die schlimmste dieser Taten. Und auch hier sage ich euch jetzt den Grund. Der erste Grund, haben wir schon drüber gesprochen, der Schaden für die Welt ist so groß, dass alle Menschen darunter leiden. Zweitens ist es ein Angriff auf den Dharma-Körper des Buddha. Es ist der Dharma-Körper des Buddha ist seine Leerheit und ist seine Allwissenheit. Und die Attacke auf den Dharma-Körper ist schlimmer als die Attacke auf seinen Formkörper, also der Fall Nummer 5, von dem wir gesprochen haben, der Versuch mit böser Absicht einen Buddha zu töten oder den Buddha durch feindliche Absicht eine blutende Wunde zu fügen. Das ist auch schrecklich, aber das ist eine Attacke auf seinen Formkörper und die ist weniger schlimm als die Attacke auf seinen Dharma-Körper. Es wird dann jetzt in der Klasse, die Geshe-la gehalten hat, werden dann ein paar sehr komplexe Fragen gestellt von Kombinationen. Wenn ich jetzt zwei von diesen Taten kombiniere oder wenn ich meine Mutter töte, die gleichzeitig auch ein Arhat ist, das könnt ihr euch gerne alles in der Lektüre durchlesen. da ist ein Beispiel drin, wenn ich jetzt einen Bodhisattva angreife und verletze ihn so schwer, dass er da nicht mehr geheilt werden kann und dieser Bodhisattva wird nach meinem Angriff ein Arhat, ist es dann eine abscheuliche Tat oder einfach nur eine schlimme Tat? Und dann heißt es, nein, es ist keine abscheuliche Tat, weil in dem Moment, wo du diesen karmischen Pfad vollendet hast, dieser Bodhisattva noch kein Arhat war. Gut, kann das auf keinen Fall sein. Also ich denke mal, vielleicht hast du dann ab und zu mal in der Hölle eine Sekunde keine Schmerzen, aber du wirst auf jeden Fall auch keinen Spaß da haben. Auch da gilt, dass man immer wieder die konzentrischen Kreise beachtet. Ne? Also wir hier in der Sangha, wenn wir uns gegenseitig als Buddha sehen, da gilt auch das wieder, was ich vorhin gesagt habe. Das ist natürlich keine abscheuliche Tat, aber wenn dein Sangha-Bruder, deine Sangha-Schwester ein Buddha ist und du bist echt stinkend sauer auf die und das ist ein Buddha oder ein hoher Bodhisattva, dann richtest du damit großen Schaden an. In der Abhidharma heißt es, wenn Wut gegen einen Bodhisattva verursacht, ein oder 100 Kälper. Ich habe es unterschiedliche Sachen gelesen. Also einmal heißt es ein Kälper, einmal 100 Kälper. Ein Kälper ist...
Dann gibt es noch ein großes Kälper. Gibt's ja auch.
Dann gibt es noch ein großes Äon. Wir sprechen jetzt gleich auch noch mal ein bisschen über, oder machen wir gleich, über die Zeiträume. Ein Kälper ist der Zeitraum, in dem sich das Leben der Menschen von einem Alter von 80.000 Jahren bis auf 10 Jahre verkürzt und dann von 10 Jahren wieder auf 80.000 Jahre steigert. Das funktioniert so, dass die ersten Menschen auf dem Planeten einfach so wunderbar großartiges Karma haben, dass sie 80.000 Jahre leben und auch sehr schöne Körper haben und denen geht es auch super gut. Sie haben ein wundervolles Leben, alles ist perfekt. Es ist die Geschichte aus der Bibel vom Paradies. Aber wie es halt immer so ist mit all den guten Dingen, man wird faul und fett. Und die Menschen gewöhnen sich daran, praktizieren nicht mehr, nehmen die Dinge für garantiert und fangen irgendwann an, untugendhaft sich zu verhalten, untugendhaft zu handeln, die 10 Nicht-Tugenden zu begeben. Und in der Folge nimmt die Lebensspanne immer weiter ab. Ihr könnt mal so schauen, wo wir wohl in dem Zyklus stehen mit unseren 80 bis 100, die wir so als durchschnittliche Lebensspanne haben. Das geht runter bis 10, zu einer Lebensspanne von 10 Jahren. Das ist dann ungefähr wie ein Hund, ne? So ein kleinerer Hund. Oder mittlerer Hund, der wird so 10 Jahre alt. An dem Punkt erkennen die Menschen, dass das irgendwo alles ziemlich blöd läuft und besinnen sich drauf, dass sie ein tugendhaftes Leben wieder leben wollen, um auch die Zerstörung ihres Planeten zu verhindern. Und dann geht das wieder hoch. Und dieser Zeitraum, den es braucht, bis das einmal durchlaufen ist, ist ein Kalpa oder paar Kalpa. Dann gibt es noch ein großes Äon, das dauert 60 Paar Kalpa. Und da kann man sich vorstellen, dass das ganz schön lang ist. Und es heißt, wenn du diese 5 abscheulich schlechten Taten, eine davon begehst, dann verschafft dir das ein großes Äon in der Hölle. Und es ist lang. Und das muss man nicht haben. Geshe-la gibt als Bonus-Edition in seiner Klasse noch 5 Close Ones, also die nahen 5 abscheulichen Taten. Die könnt ihr jetzt gerne mitschreiben. Die sind nicht in den Hausaufgaben, ihr müsst sie also auch nicht mitschreiben. Die sind das nächst Schreckliche nach den 5, über die wir gesprochen haben. Die erste ist seine eigene Mutter vergewaltigen, die auch noch gleichzeitig ein Arhat ist, wird also auch nicht so häufig vorkommen. Einen Bodhisattva töten, und zwar eine besondere Art von Bodhisattva, der heißt Bodhisattva of Certainty. Das bedeutet, er hat nur noch 100 Kelpas vor sich bis zur Erleuchtung. einen der sieben hohen Praktizierenden töten. Das sind die, die den Pfad des Sehens erreicht haben, die also Leerheit direkt gesehen haben. Jetzt kommt einer, und da bitte drauf achten, deswegen erzähle ich euch das, das Eigentum der Sangha-Stelen. Also da gehört alles dazu, was der Sangha gehört, und vor allen Dingen geht es da um Geld, um Zeit, also mit böser Absicht diese Dinge stehlen, bringt dich ganz nah an diese fünf abscheulich schlechten Taten. Und der fünfte, auch das ist was in unserer Zeit ganz häufig passiert, aus Wut oder Hass oder ähnlichen Geistesgiften heraus Bilder, Altäre, Tempel und sonstige Dinge zerstören. Also das ist ja zurzeit in anderen Religionen im Augenblick leider sehr häufig der Fall, dass die Angehörigen einer Religion die heiligen Bilder einer anderen Religion zerstören. Das ist im Buddhismus eine abscheuliche Tat, führt zu einer Wiedergeburt in der Hölle, weil alle heiligen Bilder aller Religionen zu ehren sind. Es gibt da eine große Debatte, in welcher Hölle man dann landet, wenn man das macht. Ich finde das müßig, wenn man sollte eigentlich versuchen, in keiner dort zu landen. Auch da, ich erzähle euch die einfach, ich glaube auch, dass Geshe das deswegen erzählt hat, dass man selber mal gucken kann, wo sind meine konzentrischen Kreise da drum? Ne? Wie gehe ich um mit dem Kruzifix in der Schule? Wie gehe ich um mit den Hindu-Bildern von Hindus, Götterbildern etc.? Ne? Vielleicht auch so mal so ein Gedanke, wie geht man mit Tattoos um? Alle diese Dinge sind einfach Dinge, über die man in dem Zusammenhang mal nachdenken kann. In den Hausaufgaben gibt es dann auch noch eine Frage darüber, wenn wir schon über schlimmste Taten reden, dann lass uns doch auch mal drüber reden, über die Pforten des Ausdrucks. Ihr wisst, es gibt drei Pforten des Ausdrucks. Das eine sind die Gedanken, Taten der Gedanken. Das andere sind Taten der Worte. Und das dritte sind Taten der Hände oder des Körpers. Und da wird auch immer gern mal gefragt, welches sind denn die schlimmsten? Und jetzt frage ich einfach mal die Runde.
Die Gedanken.
Die der Gedanken, ja. Genau, also man sollte
ich würde sagen,
alle. Sie sind alle schlimm. Die schlimmsten sind die der Gedanken, denn die Gedanken verursachen die anderen beiden. Und auch jetzt, wenn wir heute schon so viel von den konzentrischen Kreisen sprechen, man denkt immer, ja, wenn ich den da in der Sangha, den Depp, ja, wenn ich dem nichts sage und ich ihm auch nicht irgendwie schubse oder so, dann ist das ja alles in Ordnung. Auch die Gedanken zählen. Ne? Also wenn ich denke, das ist ja so voll Depp, dann ist das auf jeden Fall der Gedanke, der die Ursache für alles andere ist und insofern schlimmer als das Wort und die Tat der Hand oder die Tat des Körpers. Dann heißt es noch in den Fragen, wird später auch gefragt, wir reden viel von falscher Weltsicht, das ist in den 10 Non-Virtues, die falsche Weltsicht, das ist der letzte, der zehnte, die zehnte Untugend, und wir sagen immer, das ist die schlimmste Untugend. Geshe-la nennt in seiner Klasse 5 Arten von falscher Weltsicht, und ich gebe die euch einfach mal, die müsst ihr nicht wissen. Was ihr für die Beantwortung der Fragen wissen müsst, ist, dass von den 10 Untugenden die schlimmste die falsche Weltsicht ist, denn die falsche Weltsicht führt zur Unwissenheit, und die Unwissenheit ist das Grundübel für alle Geistesgifte. Aus Unwissenheit begehen wir die schrecklichen Dinge. Aus Unwissenheit werden wir immer wieder hier im Kreislauf des Leidens wiedergeboren. Und deswegen ist falsche Weltsicht die schlimmste der 10 Untugenden. 5 Sorten gibt es davon, und davon gibt es auch eine, die am schlimmsten ist. Die erste Sorte heißt extreme Weltsicht, und das sind diese beiden Sichtweisen, zwischen denen wir uns auf dem mittleren Pfad bewegen, um nämlich zu glauben, dass alles existiert, wie es uns erscheint, auf der einen Seite, und zu denken, wenn es nicht existiert, dann existiert gar nichts. Ja? Wenn eine Sache nicht existiert, dann existiert überhaupt nichts. Man nennt das die extreme Weltsicht. Das zweite ist die verderbliche Weltsicht, auf Englisch perishable view. Zu glauben, alles, was ich bin und alle meine Teile aus sich selbst heraus existieren. Ganz beliebt hat jeder von uns, ist das erste Glied im Rad des Lebens. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe das auch noch mal mitgebracht. Ja, das allererste, der blinde Mann, zu glauben, alles, was ich bin und alle Teile von mir, meine Finger, meine Arme, meine Augen, meine Nase, mein Mund, alles das existiert aus sich selbst heraus. Deswegen muss ich mich besonders gut drum kümmern. Und deswegen muss ich unbedingt dieses Eis zuerst haben, weil wenn, dann sonst kriegt es jemand anders. Und ich muss aber aus mir selbst heraus existieren, mich darum kümmern, dass es mir gut geht. Die nächste falsche Weltsicht heißt auf Englisch Mistaken Morality, falsch verstandene Ethik oder falsche Art der Moral praktizieren. Damit sind Dinge gemeint wie Tiere opfern, um Gott zu versöhnen, sich selbst kasteien, weil man so ein schlechter Mensch ist, Niederwerfung bis zum körperlichen Schmerz, überhaupt alle Dinge, die Schmerz verursachen. Keschela gibt eine ganz gute Handreichung dafür, wie man durch bestimmte Härten sich durchbewegen soll. Wenn man zum Beispiel meditiert und es tut einem irgendwas weh, dann sagt er, schau an, was dir da passiert, wenn dein Körper oder dein Geist beschädigt werden durch das, was du da machst, hör auf. Wenn es nur ein Hindernis ist, mach weiter. Und das ist was, was man selber für sich rausfinden muss, wenn man in der Meditation sitzt und zum Beispiel tut einem alles weh. Das ist dann die Entscheidung, die man für sich selber treffen muss, um zu schauen, bin ich jetzt in dieser mistaken Morality, praktiziere ich hier eine falsche Art von Moral, schade ich da meinem kostbaren Körper, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass er das Gefährt ist, das uns zur Buddhaschaft bringen kann, indem wir ihn eben sinnvoll nutzen. Das ist eine Sache, die ihr auch im konzentrischen Kreis in eurer Meditation für euch dann selber herausfinden müsst. Aber diese beiden, ich fand das eine ganz schöne Anleitung von Geshe-la, deswegen gebe ich sie euch hier weiter. Dann gibt es eine falsche Weltsicht, heißt mein ist best oder yours is best, also meine ist die beste, zu denken, dass meine falsche Weltsicht großartig ist. Also ich habe Recht und das ist, alle anderen haben Unrecht und das ist auch eine falsche Weltsicht. Und die letzte, die fünfte davon ist die falsche Weltsicht, die sagt, Karma existiert nicht und privat anders zu handeln als öffentlich, weil man einfach nur nach außen gut aussehen möchte und aber im Prinzip nicht daran glaubt, dass Karma existiert. Und das ist auch was ich euch jetzt final in den konzentrischen Kreis mitgeben möchte. Beobachtet euch selber, wenn ihr Dinge tut, die ihr tut, warum tut ihr sie? Das ist die Motivation, einfach nochmal zu hinterfragen. Ne? Warum mache ich das? Die Motive, über die haben wir ja sowieso schon mal gesprochen, aber es geht auch darum, ist da vielleicht auch ein bisschen falsche Weltsicht dahinter? Mache ich das nur, weil ich das jetzt einfach so mal für mich akzeptiert habe, aber im Prinzip, ja, geht dann schon mal, wenn keiner hinschaut, dann mache ich das jetzt mal oder wird schon keiner merken, egal. Das ist auch eine Form von falscher Weltsicht. Und um die Frage zu beantworten, welche von diesen falschen Weltsichten, die alle ziemlich schlimm sind. Die schlimmste ist diese Unwissenheit zu sagen, Karma existiert nicht und in dieser Unwissenheit zu handeln. Was Geshe-la dann zum Schluss der Klasse dann nochmal sagt, ist, jede Tat, die wir begehen, schafft eine Aura. Wir haben ja auch schon mal über Communicating und Non-Communicating Form gesprochen und das kommt hier in dem Zusammenhang auch nochmal, diese kommunizierende Energie, die um eine Tat ist, eine gute Tat hat, einfach eine Aura. Und Geshe-la sagt, dass in dem Zusammenhang, wenn man zwei schlechte Taten begeht, dann verstärkt sich die Aura. Es bleibt immer noch, also wenn jetzt zum Beispiel im Reading ist auch ein Beispiel drin, wo ein Sohn seinen Vater erschlägt, der gleichzeitig auch ein Ahad ist. Und da wird diskutiert, sind es jetzt zwei schändliche Taten oder ist es eine? Und im Reading heißt es dann, es ist eine. Aber Geshe-la sagt, dadurch, dass diese Aura da ist, ist diese Aura von dieser verschärften Tat einfach noch viel, viel stärker. Und er sagt, du bist dann zwar auch in dieser schrecklichen Hölle, aber dein Körper ist doppelt so groß und doppelt so empfindlich und du leidest doppelt so viel. Aber im Endeffekt genauso lang am gleichen Ort, nur ist es dann eben intensiver. Aber für alle diese Dinge würde ich euch wärmstens dann die Lektüre empfehlen. Die ist sehr schön für diese Klasse. Und bin jetzt da für Fragen.
Ulrike?
Ja?
Hallo, ich bin Luisa.
Hallo Luisa.
Danke für die Klasse. Sehr interessant. Ich habe eine kurze Frage, was du gesagt hast bezüglich die geistigen Taten sind, also wie heißt das, wiegen mehr als die verbale oder wie heißt das, körperliche.
Ja.
So, wenn man zum Beispiel denkt, dass oder sich wünscht, dass die Mutter oder der Vater stirbt, zählt das, als ob diese Person das gemacht hätte? Also wäre dann, als ob sie diese Person die Mutter oder den Vater getötet hätte?
Nein, und nach den letzten Klassen müsstest du auch wissen, warum das so ist. Weil du musst einen kompletten karmischen Pfad haben. Ne? Das heißt, Dinge, die wir in der Klasse vorletzte 7 besprochen haben. Du brauchst das Objekt, du musst das Objekt identifizieren, dann geht es um die mit der Absicht, du musst unter Einfluss von Geistesgiften stehen und dann musst du die Tat begehen und dann musst du sie vollendet sehen. Und der karmische Pfad muss vollendet sein. Aber gut, dass du das fragst, weil Geshe-la sagt auch, dass in dem Fall die Intention auch eine extrem hohe Schadkraft hat. Ne? Also in dem Fall ist es auch schon das wirklich mit unter dem Einfluss von Geistesgiften zu wünschen, keine empfehlenswerte Sache. Also wenn man merkt, dass man sowas hat, dann sollte man sich möglichst aufs Meditationskissen setzen oder sich Hilfe holen, um zu gucken, dass man das in den Griff bekommt und diese Geistesgifte wirklich intensiv angehen, weil das ist keine triviale Sache. Und nochmal, die Gedanken haben eine ungeheuer große Kraft, weil sie die Ursache für alle anderen Dinge sind.
Okay, und noch eine Frage. Zum Beispiel in meinem Fall, ich habe meine Beziehung mit meiner Mutter ist nicht so gut. Ne? Und dann mein Problem, also von der letzten Klasse oder nee, vorletzten Klasse oder so, habe ich schon daran gedacht, okay, die Mutter und der Vater sind wichtige Personen. Und dass ich muss dankbar sein, weil sie mir diesen Körper gegeben haben und ich dann mit dem Körper mich verbessern kann. Irgendwie, ich kann das intellektuell verstehen, aber ich fühle nicht das im Herzen. Also wie kann ich das sagen? Ich fühle das nicht als, oh, das ist so schön oder so super, sondern ich nehme das für garantiert. Und ich weiß nicht, was soll man dann machen, um das zu ändern. Also, dass das so kommt, dass ich sage, okay, ich sollte mehr dankbar sein und nicht so einfach, okay, es ist Natur. Also, ja, ich bin geboren und sie haben diesen Körper mir gegeben, aber irgendwie, ich schaffe diesen Schritt nicht. Mhm. Und ich wollte euch fragen, also, was ist der Karma dafür oder was soll ich dann an was soll ich arbeiten, damit das sich ändert?
Also Holger wird auch noch gleich darauf antworten. Ich würde einfach auch gerne was dazu sagen. Es sind zwei unterschiedliche Samen, ne, die da aufgehen. Du hast eine Wiedergeburt als Mensch bekommen und Geshe-la sagt in der Vorbereitungsklasse, das Problem ist halt, die Mutter und der Vater sind diese hohen karmischen Objekte, auch wenn es richtig miese Eltern waren. Also wenn sie dich geschlagen haben und wenn sie richtig schlecht zu dir waren, gilt das alles trotzdem. Und das ist die eine Sache, du hast eine Wiedergeburt als Mensch bekommen und die Samen dafür, dass die Eltern so sind, wie sie sind, die hast du auch mitgebracht und das ist eine bedauerliche Sache und versuch es zu trennen.
In der Lektüre wird sehr klar unterschieden, dass eben die Missetat deswegen so, also eine Missetat ist, also wenn du deine Eltern umbringst, weil sie dir den Körper gegeben haben, unabhängig von der Erziehung, das hat mit der Tatsache nichts zu tun und das ist, denke ich, genau unterstützt das, was Ulrike gesagt hat.
Und was halt immer gut ist, Luisa, was ich dir wirklich total empfehle, ist Tonglen, ne? Auch wenn du deine
Mutter... Ja, das mache ich, aber trotzdem, ja.
Ja.
Also irgendwie klappt das nicht und ich muss ehrlich sagen, ich habe Angst, das heißt, wir das lernen hier und ich weiß, was ich mache, ist schlecht, weil das ist genau wie meine Mutter und das ist sehr schwer, diese Karma. Und ich bin jetzt schwanger, also ich werde mein Kind bald bekommen, ich weiß nicht, ob das dann zurückkommt.
Wie schön, ich freue mich total für dich.
Dankeschön. Also sogar ich hätte heute nicht teilnehmen können, weil das Kind hätte vorgestern kommen sollen, aber ist noch nicht gekommen.
Oh, alles Gute, Luisa.
Danke. Aber in diesem Zusammenhang ist für mich, also it scares me a lot, dass das zurückkommt, weil ich weiß, ich habe vieles mit Unwissenheit gemacht in dieser Beziehung mit meiner Mutter. Ich versuche seit Jahren, diese Beziehung zu verbessern. Aber es klappt nicht und es ist immer mit ihr diese Situation und ich finde nicht woher kommt das? Also ich weiß, es ist in meinen Samen, aber ich weiß nicht welche. Also ich finde die Korrelation nicht. Und dann kann ich nicht ändern oder ich finde nicht, was soll ich ändern. Und jetzt mit was du sagst, mit den geistigen Sachen, manchmal denke ich, es wäre besser, wenn sie dann nicht da wäre. Also es klingt sehr schlecht, aber leider ist es so. Und auch, dass ich nicht dankbar bin, dass sie mir den Körper gegeben hat. Und ich kann das nicht ändern. Wie kann ich das?
Holger schaut hier schon mit den Rufen.
Also, Luisa, ich wollte dir sagen, du bist da nicht alleine. Also bei etwa 2/3 der Leute, die sich mit karmischen und Dharma-Fragen an mich wenden, kommen wir relativ schnell darauf, dass es erstmal darum geht, die Beziehung zu den Eltern zu sanieren. Also das ist ein sehr häufiges Thema. Und das ist natürlich auch nicht einfach. Und ich habe 2 Tipps für dich. Das eine ist, in Beziehungen haben wir immer das Problem, dass wir sehr schnell eine positive Reaktion des Gegenübers erwarten. Und wenn die ausbleibt, weil unsere Mutter unsere Kontaktaufnahme, den großen Sprung, den wir tun und so weiter, nicht sofort honoriert, ja, dann fühlen wir uns bestätigt, dass wir recht hatten, sie irgendwie nicht zu mögen und hören sehr schnell wieder auf damit. Und einer der Empfehlungen ist, mal wirklich für einen längeren Zeitraum jedes positive Return aus dieser Beziehung einfach nicht zu erwarten. Also es wirklich nur zu tun aus dem, was der Dalai Lama als Enlightened Self-Interest bezeichnet hat, also als erleuchteter Egoismus, ja, ist nur tun, um dein Karma zu klären und nicht, weil dann ein positives Feedback von deiner Mutter kommt. Also wirklich zu akzeptieren, dass es echt eine lange Zeit dauert, in der es nur einseitig ist, in der nur du in diese Beziehung investierst, in der nur du Dinge wieder reparierst, in der nur du diejenige bist, die nett und liebevoll und wertschätzend ist, etc. und von der anderen Seite nichts zurückkommt und du das akzeptierst für einen längeren Zeitraum. Das ist der eine Tipp. Und der zweite Tipp ist, den mein Lehrer mir immer mit auf den Weg gegeben hat, fake it until you make it. Ja. Also entwickel ein Ritual, in dem du jede Woche deiner Mutter einen Brief schreibst, sie jeden Abend kurz anrufst, mit ihr alle 2 Monate zum Essen gehst oder irgendwas, was für deine Lebenssituation passt. Und just do it, ja, ohne dass du in irgendeiner Weise davon überzeugt bist, weil sich das davon überzeugt sein erst einstellt, wenn die ersten positiven Samen aus diesen Aktionen dann tatsächlich reifen und wenn das negative Karma, was du über, ich sag mal, Jahre oder Jahrzehnte der schlechten Behandlung deiner Eltern aufgebaut hast, wenn das verraucht ist und soweit abgearbeitet ist. Also die zwei Dinge, erwarte überhaupt nichts Positives von deiner Mutter als Reaktion auf deine Kontaktaufnahme, ist der erste, und mach dir das vorher klar. Und der zweite ist, entwickle Rituale, in der du mit deiner Mutter schreibst, telefonierst, chattest, ihr liebevolle Botschaften zukommen lässt, ihr Bilder von ihrem Enkelkind schickst in Zukunft oder was auch immer. Ja. So lange, bis sich das so weit verselbstständigt, dass du dann langsam beginnst, es von deinem Intellekt auch in dein Herz hinuntersinken zu lassen.
Ja, okay. Also das habe ich auch letztes Mal gefragt, diese Fake it until you make it, weil ich hatte Sunam gefragt, ist das nicht fake, dass ich das mache und ich fühle das nicht? Also es ist nicht, dass es von Herz kommt, sondern es ist dann fake. Und dann sie hat mir gesagt, ja, es ist so. Und dann kommt diese Habit und dann irgendwie, wie du sagst, ändert sich die Samen. Und das ist nicht das, das Problem ist, zu Tipp 1, das, es ist nicht, dass meine Mutter schlecht mit mir ist, sondern umgekehrt. Also sie will diese Beziehung verbessern, aber ich will nicht. Also ich will nicht, aber funktioniert nicht. Und ich werde das mit Fake it until you make it versuchen. Vielleicht.
Ja, versuche das. Und weißt du, nochmal auf mein Eingangsstatement zurückzukommen, in zwei Drittel der Coaching-Schülerbeziehungen, die ich habe, ist das ein Thema, das erstmal zu sanieren. Und ich merke einfach, da hängen viele andere Punkte dran. Ja? Also wenn die Beziehung zu deinen Eltern nicht funktioniert, das ist wie ein fauler Zahn, ja, der deinen ganzen Körper vergiftet und an dem viele andere finanzielle Themen, Beziehungsthemen, Wohnungsthemen und so weiter dann dranhängen. Also das ist wie eine Zahnsanierung, ja, das die Beziehung zu deinen Eltern zu sanieren und plötzlich tritt eine Gesundung an Lebensbereichen auf, in denen du sie vielleicht gar nicht erwartet hättest. Also insofern ist es wert, dass, weil es eben so wichtige Karmische gibt.
Ja, genau. Deswegen will ich das nicht so mehr postponen. Okay, danke schön.
Ulrike?
Ja?
Ich hätte auch noch eine Frage.
Hallo Christina, schön dich zu sehen.
Hallo. Und zwar hast du ja jetzt zum Schluss nochmal diese Weltsichten erklärt, die der Geshe-la noch so erwähnt hat. Und ich bin da jetzt irgendwie hängen geblieben bei der beim vorletzten Punkt. Und zwar, meine Weltsicht ist die beste. Ich habe Recht und alle anderen haben Unrecht. Und da frage ich mich natürlich auch, weil wir sagen ja auch, dass unsere Weltsicht die richtige ist. Und das impliziert ja auch, dass wir sagen, also wir haben Recht und die anderen, die die Dinge sozusagen aus sich selbst heraus existierend betrachten, haben Unrecht. Ja. Und jetzt, wie soll ich sagen, würde ich das gerne nochmal irgendwie verstehen.
Also im Prinzip ist es ja tatsächlich, wenn du das runterbrichst, bist aufs essentielle leer. Ne? Und du bist in einer Welt, die du selbst erzeugt hast. Und deine eigene Weltsicht entwickelt sich aus deinen Samen heraus. Und im Prinzip kannst du das gar nicht absolut setzen. Verstehst du, was ich meine?
Naja, aber wir sprechen ja immer von einer falschen Weltsicht. Und mit dem...
Ja, das ist aber in dem Sinne, wie wir über andere Religionen, wir sagen ja auch nicht, die christliche Religion ist eine falsche Weltsicht, sondern es ist einfach dieser Respekt.
Naja, wir sagen schon, es gibt keinen Gott im Außen, also und implizieren damit schon, dass wir sagen, die Christen, die glauben, es gibt einen Gott im Außen, die haben nicht recht.
Es gibt keinen Schöpfer, Gott sagen wir. Aber ich gebe mal an die Zünder weiter. Die gibt hier
Wilde Zeichen.
Wilde Zeichen. Ich würde hier zwei Aspekte aufführen wollen zu deiner Frage. Wir sagen nicht, dass sie Unrecht haben. Und Ulrike hat heute in der Klasse auch schon mal, und ich glaube, es war wirklich in jeder dritten Klasse fast dran, dass wir alle anderen Meinungen akzeptieren und sie nicht ablehnen. Also das steckt da auch drin, finde ich, in dieser Aussage. Und zum anderen lehnen wir es nicht ab, sondern betrachten ja auch, dass jeder auf einer bestimmten Stufe steht, wo er bestimmte Dinge versteht. Und deswegen ist ja auch die Herausforderung, die wir haben, dass wir versuchen, den Menschen, wenn sie eine bestimmte Sicht haben, sie argumentativ zu überzeugen. Das befreit natürlich jetzt nicht deine Frage und wir denken, dass wir die richtige Weltsicht haben. Also meine zwei Antworten beziehen sich jetzt drauf, wie verhalten wir uns anderen Menschen gegenüber, die eine andere Weltsicht haben. Und ich glaube, dass wir damit sagen, jede Weltsicht ist gültig und jeder befindet sich im anderen Zustand. Ich hatte letzte Stunde auch relativ viel von der spirituellen Leiter gesagt, wo stehe ich denn hier auf dieser Leiter? Und deswegen sieht jeder andere Dinge und deswegen ist auch, was Ulrike gesagt hat, alles leer. Und auch unsere Sicht, die wir haben, ist leer. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer so wichtig, offen zu sein und mit dem anderen wirklich auf gleicher Ebene zu argumentieren und dich in den anderen reinzuversetzen, wo steht er im Moment und nicht so, also dieses, wie gesagt, mit dem Faust auf dem Tisch und ich habe recht und ich kann dich jetzt zwar argumentativ nicht überzeugen, aber trotzdem habe ich recht. Das ist genau das, was wir nicht tun wollen. Jetzt kommt noch die dritte Antwort von Holger. So eine schwierige Frage.
Vielen Dank.
Dass du drei Antworten kriegst.
Also ich hab das ja in meinen Klassen auch immer sehr deutlich gesagt. Der Adressat der Botschaft, es gibt keinen Schöpfergott, ist derjenige, der sich in den drei Weltsichten für das Weltbild von Kausalität entschieden hat. Also wir in dieser Gruppe. Ja? Und das bedeutet explizit nicht, dass wir den Glauben eines gläubigen Christen ablehnen, weil der hat sich für eine andere Weltsicht entschieden, nämlich die eines Schöpfergottes, ja, die genauso aus Sicht der Buddhisten gültig ist. Es gibt drei gültige Weltsichten. Die eine ist, alles ist Zufall. Ja. Die zweite ist Karma, alles ist Ursache und Wirkung. Und die dritte ist, die Welt ist die Ursache eines Schöpfergottes. Und diese drei sind alle drei gültig. Ja, und der Buddhist sagt am Anfang, entscheide dich für eine. Wir alle in dieser Sangha haben uns entschieden für die Causality und wir sind die Adressaten einer Lehrmeinung. In dieser Causality-basierten Sichtweise kann es keinen Schöpfergott geben. Das bedeutet aber nicht, dass wir die christliche Sicht auf einen Schöpfergott ablehnen, weil, wie gesagt, der Buddha gesagt hat, jeder findet, genauso wie es die Sunam gerade gesagt hat, ich wiederhole das jetzt, jeder findet in diese Richtung, die ihm gerade das meiste gibt in seiner spirituellen Entwicklung. Und da ist eben die Sicht eines Christen völlig adäquat gleichwertig zu unserer. Deswegen gibt es ja auch ein Missionsverbot. Also wir dürfen nicht einen Christen überzeugen mit debattieren, dass seine Sicht die falsche ist und unsere die richtige. Das wäre fatal.
Ja, da muss ich, danke.
Du musst bei der Frage, gibt es einen Schöpfergott und den ganzen logischen Beweisen, die wir dafür diskutieren und die Philosophie, immer den Adressat dieser Sicht mit betrachten und das sind wir selbst. Ja? Das sind nichtgläubige Christen.
Ja, mal danke für die intensiven Ausführungen. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken. Also,
das ist erlaubt.
Im Endeffekt ist ja auch deine eigene Entwicklung, deiner Weltsicht, ja. Das ist ja auch noch was, du veränderst dich ja ständig. Und wenn du dir den Raum nimmst, um zu wachsen und große Erkenntnisse zu haben, indem du einfach sagst, das ist es jetzt, ne?
viele Dinge, wenn du schaust, zurückschaust, wie du dich entwickelt hast, dann die verstehst du jetzt besser und deine Welt sich erweitert. Und eines Tages bist du, oder vielleicht jetzt schon, entschuldige, wenn ich es nicht sehe, Buddha und siehst alles. Ja? Und das ist dann die ultimative Weltsicht, weil und die wahre, die tiefe ultimative Weltsicht. Dann ist alles zur gleichen Zeit und alles umfassend da. Ne? Und das beschneiden wir auch, wenn wir uns irgendwie festlegen und uns verknöchern. Ich denke, der Buddhist bleibt sein ganzes Leben lang unglaublich flexibel, weil er Leerheit wirklich lebt. Und das ist das, was damit gemeint ist für mich.
Okay, vielen Dank.
Ulrike?
Ja, Judith?
Hallo. Ich hänge noch auch noch an einem Ort, und zwar hast du gesagt, dass, also nein, unsere Sicht ist ja, dass wir davon ausgehen, dass jeder ein Buddha sein könnte, außer wir selbst. Wie wir wissen, ist momentan kein Buddha auf der Welt. Wie bringe ich jetzt zusammen?
Ja, die Frage haben wir jetzt im Prinzip jetzt schon beantwortet. Also wir wissen nicht, ob ein Buddha in der Welt ist. Unseres Wissens nach ist im Augenblick kein Buddha in der Welt. Und ich habe im Moment nicht die Samen dafür, einen lebendigen Buddha zu sehen. Oder vielleicht doch. Also wie auch immer. Ja, es ist Das ist was du für dich selber rausfinden musst. Wer weiß es, ne? Aber die offizielle Version ist, dass im Augenblick kein Buddha da ist. Wer weiß, wahrscheinlich sitzen irgendwo welche um ihn rum und wir kriegen es einfach nicht mit, weil wir die Samen dafür nicht haben.
Die Frage ist, wie pflanzt du diese Samen, dass du
interessierst? Die Samen, ja. Die Samen für einen Buddha zu sehen, pflanzt du, indem du deinem Lehrer dienst.
Okay, danke.
Sorry, ich würde dir auch gerne einen präsentieren. Aber hier zwei, hier sitzen ganz viele um mich. Noch weitere Fragen?
Ulrike?
Ja?
Hallo, Christine. Ich hätte noch eine Frage über die letzte Klasse. Glaubst du, wäre das noch möglich?
Bestimmt. Die Lehrer sitzen alle hier.
Den habe ich schon gesehen, habe mich gefreut. Wir haben ja letzte Woche gesprochen über die Zerstörung von, also eigentlich die Wurzel der Tugendkappen. Ja? Und da gab es ja diese zwei, Ursache, die falsche Weltsicht oder diese diametral gegenteilige Weltsicht oder Sicht oder Ärger oder Wut einem Bodhisattva gegenüber. Und da wird jetzt im Reading wird gesprochen über eine Hauptursache und über einen sekundären Faktor. Kannst du da was dazu sagen?
Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen? Also mit den zwei Stichworten alleine kann ich jetzt nichts anfangen.
Okay, das steht ja auf der Seite 8 vom Reading.
Das müsstest du mir jetzt vorlesen. Ich habe es gerade nicht da. Bitte.
Da steht, also ich lese einfach mal den Absatz, wo das da drin steht. Da steht, wann kann man fragen, gewinnt dann eine solche Person ihre grundlegende Tugend zurück? Wenn sie diese grundlegende Tugend durch eine Hauptursache verlor, dann gewinnt diese Person sie zurück, wenn sie in ihrer Höllengeburt stirbt und diese verlässt.
Das heißt, sie hat den Samen aufgebraucht. Okay.
Ja. Und dann geht es weiter. Wenn es hingegen nur ein sekundärer Faktor war, durch den die Person ihre grundlegende Tugend verloren hat, dann gewinnt sie beim Eintreten in ihre Höllengeburt zurück. Und da ist jetzt meine Überlegung, was ist jetzt die Hauptursache? Ist es die falsche Weltsicht Oder bin ich da komplett am falschen?
Also ich würde jetzt spontan dir auch antworten, dass die Hauptursache Lokta ist, die diametrale Weltsicht. Mhm. Aber, Monique, inzwischen kennst du meine Antwort. Ich recherchiere es und beantworte es. Also wie gesagt, ich habe jetzt Reading leider nicht da. Ich würde es wirklich gerne, bevor ich dir jetzt eine falsche Antwort gebe, im Reading nochmal überprüfen.
Okay, ich danke dir. Danke, dass du diese Hausaufgabe annimmst.
Gerne.
Und dann habe ich dazu noch eine weitere Frage, weil die Grundlage der Tugend, das ist ja eigentlich die Ansammlung an Verdienste.
Ja, korrekt.
Und wie zerstöre ich die Ansammlung von Weisheit? Haben wir darüber gesprochen oder ich kann mir nämlich da gar nichts dran erinnern.
Es beinhaltet beides. Die Grundlage der Tugend beinhaltet die Ansammlung von Verdiensten und die Ansammlung von Weisheit.
Ich kann mich erinnern, dass wir letzte Woche das beides genommen haben, aber in den Class Notes steht, also dezidiert dazu, die Grundlage der Tugend ist die Ansammlung von Verdiensten. Deswegen meine Frage. Aber wenn du sagst, es ist beides, dann akzeptiere ich das natürlich auch so. Ja. Dann habe ich dann gedacht,
ich könnte mich an keine Trennung erinnern.
Okay. Weil das war nämlich auch eine Hausübungsfrage, die erste. Und da wird zuerst gesprochen über beides und dann wird nochmal erklärt über die Ansammlung von Verdiensten.
Ich denke, dass die Ansammlung von Verdiensten ist jetzt aus unserer Sicht eine deutlich messbarere. Also ich glaube, dass wir es uns deutlicher vorstellen können, was das bedeutet. Wie zerstörst du deine Weisheit? Ist, glaube ich, was nicht so greifbar ist.
Ja, das stimmt. Also hier in den Klassen steht ja, die Ansammlung von Weisheit ist zum Beispiel die Konzentration, die wir haben, um die Leerheit sehen zu können, die kann ich ja dann quasi zerstören.
Genau, und die Konzentration ist ja schon auf der Ansammlung von Weisheit. Das ist ja schon die fünfte und die sechste Vollendung.
Genau.
Ja. Das heißt, ich habe jetzt im Kopf, bei Verdiensten ist es immer von allen sechs Vollendungen.
Ah, okay. Na gut, passt. Danke dir.
Ja, gerne.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ja. Ich habe das nicht mitbekommen, aber ich habe einen Text gelesen, der sehr heftig war. Und ich habe danach mit euch beiden nicht gesprochen, nur das im Letzten. Mhm. Ich habe mir dafür gedacht, wozu? Ich habe dann aufgehört. Ich merke auch, dass ich richtig wütend bin. Weil ich hatte das Gefühl, als würde das, ihr redet das, ich rede das, wozu? Wozu reden wir darüber? Das ist Stand für mich, für euch vielleicht auch.
Könntest du die komplette Geschichte erzählen, dass alle Beteiligten es nachvollziehen können?
Sollen wir so also
eine Aufzeichnung machen?
Ja, können wir gerne machen. Ja.
Also ich würde es erst offiziell beenden und dann.
Ja. Sabine.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich, der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Vielen Dank. Nächstes Mal in 2 Wochen.
Danke, Ulrike.
Danke.
Danke, tschüss.
Ja, jetzt dann auch in Berlin. Vorher.